Jesus, wir brauchen dich und wir wollen von dir hören. Wir haben gesagt und haben gesungen heute, wir gehören dir. Wir brauchen dich, das auch immer wieder neu zu erfahren, dass unser Leben in deinen Händen gut und richtig ist, dass du unsere Hingabe würdig bist. Und deshalb bitten wir dich, dass du kommst, dass du uns den Vater offenbarst in seiner Güte, in seiner Macht. Und dass wir nach Hause gehen mit einer größeren Begeisterung und Liebe für dich. Amen. Wir haben nach dem Sommerurlaub uns als Älteste ganz regulär in unserer Ältestensitzung getroffen. Wen kam auch gerade aus dem Urlaub zurück. Und Wen erzählte einfach so ein bisschen, dass währenddessen er für die Gemeinde gebetet hat und gehört hat, was Gott der Gemeinde sagt, er das Gefühl gehabt hat, dass Gott ihm diese Bibelstelle aus der Offenbarung 2 gegeben hat, wo Jesus zu der Gemeinde sagt, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Ausdauer, ich kenne dein Tun und deine Liebe für mich, aber ich habe gegen dich, dass du meine erste Liebe verlassen hast. Und wir haben dann uns einfach so ein bisschen drüber unterhalten, dass Gott diesen Finger so ein bisschen auf uns persönlich, auf uns Älteste legt und aber gleichzeitig auch auf die ganze Gemeinde legt und uns fragt, ist Liebe für Jesus wirklich unsere erste Priorität? Wofür existieren wir? Gott will, dass wir individuell und als Jesusgemeinde wirklich diese DNA in uns tragen, dass wir eine Gemeinde sind, dass du ein Mann und eine Frau bist, die Gott liebt. Wenn jemand uns sieht als Gemeinde, ja, und uns charakterisieren soll und jemand sagt, ja, wer ist denn die Jesusgemeinde? Ich kenne die gar nicht, ja. Und der andere kennt uns und muss von uns berichten. Ja? Was willst du, dass man über uns erzählt? Ja? Möchtest du, dass man über uns erzählt, das sind die Typen, die sich in der Turnhalle treffen? Oder, und ich glaube, das ist so ein bisschen das eigentlich, was meine Sehnsucht ist, wird der andere sagen, das ist die Gemeinde, die Jesus lieb hat. Und das ist unsere Sehnsucht, das ist unser Verlangen. Und ich kann einfach nur so aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass als wen das erzählt hat, ja, dass Gott so seinen Finger auf unser Herz legt und fragt, lebt ihr, existiert ihr wirklich dafür, mich zu lieben? Oder macht ihr als Älteste einfach nur so euren Job? Hat mich das total angesprochen und das war wie so, als wenn so eine Gitarre so die Saiten plötzlich in meinem Herzen vibrieren, weil ich sehr stark in meinem Studium auf diesen Fokus hin geprägt wurde. Mein erstes Jahr in Amerika ging es fast in jeder Klasse nur um den Bräutigam und die Braut. Und es ist auch durchaus legitim, denn Gott hat ja dieses Bild, dass wir als Gemeinde die Braut sind und Jesus der Bräutigam ist, aus dem Grund gegeben. Das Bild, was will uns was sagen? Gott hat uns nicht dieses Bild gegeben, dass wir eine getrennt lebende, auf Scheidung zuarbeitende Bedarfsgemeinschaft sind, sondern er hat uns bewusst dieses Bild des Braut und des Bräutigams gegeben. Ja? Das heißt, die Natur der Gemeinde soll jemand sein, der auf ihren Bräutigam guckt, ja, Augen und Emotionen, Begeisterung für ihren Bräutigam hat und sagt, ja, für dich mache ich alles, ja. Und das unser ganzes Leben lang, wenn du das erste Jahr Christ bist oder ob du das 30. Jahr Christ bist, ja. Wir sind in unserer tiefsten DNA eine Braut, ja, die Jesus lieb hat. Keine Bedarfsgemeinschaft, die sich einfach nur so Güter teilen. Und das war einfach so dieser Fokus in meinem eigenen Studium. Und unsere Lehrer haben immer wieder gesagt, ja, wenn du selbst Gott nicht liebst, wenn das nicht sozusagen integraler Bestandteil deines eigenen Lebens ist, ja, was willst du dann mal als fertiger Theologiestudent anderen Menschen beibringen, ja, wenn du es selbst nicht tust? Du kannst immer nur das multiplizieren, was du selbst lebst, was du selbst erfahren hast. Und ich erzähle euch so eine kleine Geschichte, wie markant das war. Ihr müsst wissen, dass ich damals nach Kansas City gegangen bin, auf die Bibelschule, weil ich ein Prophet werden wollte. Ohne Spaß jetzt, ja. ja, also ich fand Pastoren und Bibellehrer also sowas von stinklangweilig, ja. Niemals, ja, hätte ich mir das träumen lassen können, ja. Das hat jetzt nichts mit Predigt zu tun, aber die Geschichte erzähle ich euch auch, ja. Da kommt ein Freund von mir, der hieß Mike, auf mich zu, ja. Und das war so nach dem ersten Jahr und auf der Bibelschule. Und er sagt so, du, ich habe eine Vision heute gehabt, dass Gott zu dir spricht, dass er dich zu einem Bibellehrer macht. Ja. Und ich habe gesagt, Mike, vergiss es. Ja. Also sowas von voll daneben. Also ja. Versuch's nochmal, ja, komm wieder. Ja. Aber alles, aber nicht das. Ja. Also ich wollte unbedingt Prophet werden. Und ich komme da an, ja. Und es geht relativ wenig so um prophetische Sachen, sondern es geht immer um Braut und Bräutigam und Gott lieben und so, ja. Und das war richtig gut. Und ich habe das genossen, ja, dieses Gefühl, so geliebt zu sein. Und eines Tages, und das ist einer so meiner, manchmal hat man so das gibt so Entscheidungswege, wo man an einem Punkt kommt in einem Leben, wo sich das Leben neu orientiert. Und das war so ein Moment, ich weiß noch, ich bin da in meinem kleinen Kellerzimmer, das ich gemietet habe. Und Gott spricht zu mir. Auf eine recht eindrucksvolle Art und Weise. Und er sagt zu mir, Dirk, wenn ich dich nie wieder befähige, ein prophetisches Wort an jemanden anderen weiterzugeben, sondern nur ich dich liebe und du mich liebst, ist das genug? Und ich wusste, dass Gott die Frage wirklich ernst meint. Er hat mich angeguckt und hat gesagt, wir reden über dein ganzes restliches Leben hier auf der Erde. Wenn du nie als Prophet bekannt wirst, ich dir nie wieder einen Traum gebe und du nie wieder jemand anderem sagst, so spricht der Herr, sondern es nur um uns geht, ich dich liebe und du mich lieb hast, ist es genug. Und aufgrund dessen, dass einfach so wir in jeder Klasse einfach so die Liebe Gottes einfach so man so spüren konnte, dass es einfach so gut war, ja, fiel es mir leicht damals zu sagen, das reicht Jesus, es reicht. Wenn das da ist, ist alles okay. Die anderen Umstände, was ich mit meinem Dienst tue, wie ich überhaupt für dich da bin, überlasse ich dir. Hauptsache, die eine Sache ist festgeschrieben, ist, dass du mich liebst und ich leben kann, um dich zu lieben. Und deshalb finde ich das so gut, dass wir heute drüber reden, über das erste und wirklich wichtigste Gebot, dass Jesus uns gesagt hat in Matthäus 22, Vers 37, ist er zu uns oder zu seinen Jüngern gekommen und hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Und hier hört Matthäus erstmal auf und dann sagt er in Vers 38, und das ist das erste, das wichtigste, das ultimativste und das größte Gebot. Ja, also wenn wir jetzt hier darum reden, dass Gott uns, dass unsere erste DNA, dass unser höchstes Lebensziel ist, Gott zu lieben, Christus zu lieben, dann ist das an dem wichtigsten, dem ultimativsten Gebot abgeleitet, das Gott uns gegeben hat. Du sollst mich lieben mit allem, was du hast, mit allem, was du hast, was du bist. Nichts ist zu viel. Das ist das Ultimativste, was ich euch geben kann. Unsere Identität als Christen besteht darin. Das ist die innerste DNA, die man einfach als Christ nicht auslöschen kann, ist ein Liebhaber Gottes zu sein. Und ein Liebhaber Gottes zu sein, darin kannst du unabhängig von den Umständen immer erfolgreich sein. Ja, es ist völlig egal, welche Umstände du gerade bist, ob du viel Geld verdienst oder ob du wenig Geld verdienst, ob du jung und hübsch oder etwas älter und runzlig aussiehst. Es ist völlig egal, deine tiefste Identität, das, was du bist, was dich ultimativ als Mensch ausmacht, was dir Wert und Wichtigkeit gibt, ist, dass du Gott liebst. Und das kannst du zu allen Umständen, zu jeder Tageszeit, ob du fröhlich oder traurig, ob du müde oder hellwach bist. Mike Bickel, der Pastor in der Gemeinde war, in der ich damals war, hat auch über dieses Thema mal was erzählt und hat gesagt, ich meine es wirklich ernst. Ja, Leute gucken mich immer an und sagen, Mike, ja, jede Woche gibt es Tausende von Leuten, ja, die gespannt auf deine Worte hören und an deinen Lippen kleben. Wie ist das so, so berühmt zu sein, auf dieser Plattform zu leben, ja? Und alle Leute gucken und sagen so, Mike, erzähl uns was von Gott, ja? Und Mike hat gesagt, es macht mir überhaupt nichts, es bringt mir gar nichts, ob Leute mir zuhören oder ob Leute mir nicht zuhören. Er sagt, wenn ich der Hausmeister in der Gemeinde bin, bin ich genauso glücklich, weil Gott zu lieben kann mir keiner wegnehmen. Gott zu lieben ist unabhängig, ob ich auf der Bühne oder unten sitze, ob ich zuhöre oder rede, ob ich Toiletten sauber mache oder Tausende von Leuten begeistere. Meine Identität als Pastor ist immer und zuallererst, ihn zu lieben. Und deshalb bin ich gerne der Hausmeister, wenn Gott das von mir möchte. Eine ähnliche Situation habe ich vor einigen Jahren erlebt, als Nadja auf einer Physiotherapie-Fortbildung in Bremen war und bei einem so einem richtig coolen alten BFP-Ehepaar gelebt hat. Ja, die waren schon hoch in die 80, ich glaube in die 90 schon, haben ihre Wohnung für Nadja geöffnet, dass sie da, ich glaube, den ganzen Monat wohnen konnte. Und als ich sie dann mal da besucht habe, habe ich mit dem alten Mann gesprochen, der war hellklar, ja, so ein richtig alter Uropa, ja, wach, scharf denkend, ja, aber konnte einfach körperlich, physisch nicht mehr, ja, gerade noch so ein bisschen in seiner Wohnung auf der einen Etage, als anderes ging nicht, ja. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und er guckt mich an einem Nachmittag an und sagt zu mir so ein bisschen mit Tränen in den Augen, ich bin wertlos für den Herrn. Ich kann nichts mehr tun. Ja. Ich will gern was für ihn machen und hier bin ich und kann nicht mal mehr aus dem Haus raus. Ja. Und in dem Augenblick, ja, mir sind fast die Tränen gekommen, ja, weil der Mann hat sein Leben lang Gott aktiv gedient und ich habe ihm dann gesagt und habe gesagt, du bist nicht wertlos für den Herrn. Was Gott von dir will, ist in dem Augenblick, du hast eine riesen Chance, ja, in diesen kostbaren Zeiten deines hohen Alters, ja, Gott zu lieben. Als allererste Priorität ist doch egal, was du machst, dass du ihn lieb hast. Und wenn er dir jetzt nur die Fähigkeit gegeben hat, im Sessel zu sitzen, Gott anzugucken und zu sagen, Christus, ich vertraue dir. Und das alles ist, was du tun kannst, dann lebst du voll in deiner Berufung. Und Gott wird genauso geehrt, wie als wenn du als feuriger Evangelist irgendwo in Afrika Dämonen austreibst, Tote auferweckst, etc., etc. Gott, wenn Gott dir diese Fähigkeit gegeben hat und nur diese Fähigkeit, einfach nur im Sessel zu sitzen, auf ihn zu gucken und sagen, ich brauche dich, du bist mein Ein und Alles, ist das genug? Und du ehrst Gott damit auf eine wunderbare und einmalige Art und Weise. Okay. Wie lieben wir Gott? Und darüber wollen wir einfach heute so ein bisschen uns unterhalten. Was ist denn das eigentlich? Was mache ich denn eigentlich praktisch, wenn es darum geht, Gott zu lieben? Wir haben uns im Hauskreis so ein bisschen drunter unterhalten und da gab es einige Leute bei uns, die gesagt haben, naja, so zurück zur ersten Liebe macht für mich persönlich überhaupt keinen Sinn, weil ich kann mich erinnern, als ich mich bekehrt habe, das war eine furchtbare Zeit, ja, ich bin gewachsen so als Christ ungefähr so, ja, so kennt ihr das, wenn du das EKG aussetzt, ja, und geht so bieb, ja, so gerade, ich weiß, ich war bekehrt, ja, ich habe schon Jesus angenommen, aber mit Liebe, die lief so auf einer Nullkurve, ja, und dann ging das so minimal nach oben, ja, und jetzt liebe ich ihn, ja, wie nie zuvor. Ich kann überhaupt nicht zur ersten Liebe zurück, ja, das wäre eine Katastrophe, irgendwohin zurückzugehen. Das heißt, wir gucken uns an, was meint denn Jesus damit in der Offenbarung, wenn er sagt, du hast deine erste Liebe verlassen. Natürlich kann es durchaus sein, dass die Gemeinde selber diesen Zustand erlebt hat, diesen euphorischen Zustand, jawohl, so Christus kennengelernt in Ephesus, begeistert für ihn und dass über die Jahre die Begeisterung einfach geschwunden ist und sie tatsächlich, Jesus sagt, komm zu dieser ersten Hingabe zurück. Kann durchaus sein, ist wahrscheinlich auch so, aber ich glaube, Jesus hat noch etwas anderes im Blick gehabt, weil in der Offenbarung ganz viel Hinweise oder Zitate auf das Alte Testament zu finden sind. Und ich glaube, was Jesus damit sagt, als er gesagt hat, du hast deine erste Liebe verlassen, meinte er wahrscheinlich das, was die Leute damals als Jeremia Kapitel 2, Vers 2 und 3 kannten. Da gibt es nämlich eine Beschreibung, wie Gott sich seine erste Liebe mit seinem Volk vorgestellt hat. Und da gibt es auch gleich eine Folie dazu. Jeremia, noch das nächste bitte. So spricht der Herr in Jeremia, ich denke an deine jugendliche Zuneigung, spricht er zum Volk Israel, an die Liebe deiner Brautzeit, als du mir nachzogst in der Wüste in einem unbebauten Land. Israel war damals dem Herrn geheiligt, der Erstling seines Ertrages. Und dann macht Jeremia weiter und sagt, aber leider ist es überhaupt nicht mehr so. Und dieses Bild, was Jeremia zeichnet, ist dieses Bild der ersten Liebe. Ist dieses Bild davon, dass als er große und mächtige Dinge für sein Volk getan hat und es aus Ägypten befreit hat und die Israeliten gar nicht daran gedacht haben, dass es vielleicht einen allmächtigen Gott gibt, der an sie denkt, dann waren sie danach so begeistert und so verliebt in ihm, dass sie nur Augen für ihn hatten und gesagt haben, mit dir gehe ich wohin, wo immer du willst und wenn es in die Wüste ist. Ja, die Wüste ist kein netter Ort im hebräischen Denken. Also wir denken immer an Wüste schön warm, ja, besonders jetzt im November, ja. Aber Wüste für die Israeliten ist einfach, da ist nichts, ja, das ist einfach leer, durstig, ja, da gibt's nichts zu essen für die ganzen Viecher, die man so mitschleppt, ja. Es ist ein schweres Land und Israel hat aber zu damals gesagt, ja, Wüste oder nicht, ja, Strand oder nicht, völlig egal, Hauptsache dem Herrn folgen. Und das ist es, was er meint mit erster Liebe. Das ist, was er meint, ja, dieses, ich habe Augen für Jesus, Hauptsache ich habe ihn, ja. Schwierig oder nicht, leicht oder nicht, Urlaub, ja oder nein, völlig egal. Hauptsache Jesus und für ihn leben. Dieser Blick, dieses, oh, ich brauche dich, ich liebe dich. Hauptsache, wenn ich dich habe, habe ich alles, ja. Wenn ich dich nicht habe, habe ich nichts. Dieses Gefühl und diese Lebenseinstellung und dieses Leben, das ist es, was es heißt, zurück zur ersten Liebe. Und das kannst du haben, ob du es schon jemals hattest oder ob du es nicht hattest. Und das ist wahrscheinlich, was Johannes meint, wenn er sagt, komm zurück zur ersten Liebe. Komm zu dieser Begeisterung für den Sohn Gottes, wo du sagst, Hauptsache ich habe dich. Dann habe ich alles, was ich brauche. Wie liebe ich nun Gott? Wie komme ich dazu? Natürlich, vielleicht können wir mal die nächste Folie schon machen. Natürlich drückt sich Liebe in Taten aus. In Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus zum Beispiel, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt, Jesus gehorsam zu sein, ist ein Ausdruck von Liebe für ihn. Aber seine Gebote zu halten, ist sozusagen nicht der Kern der Liebe zu ihm, sondern es ist so wie eine Art die Schale, die dazugehört, ja. Es ist ein Resultat der Liebe, die wir vor ihm haben. Im Zentrum der Liebe für Jesus steht was anderes. Im Zentrum steht Folgendes. Ich weiß nicht, ob ich das aufgeschrieben habe. Nächste Folie. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Um das zu verstehen, müssen wir uns folgendes Prinzip angucken. Nämlich, dass generell, allgemeingültig, ob es Gott ist oder ist völlig egal, dass der Grad der Liebe, die wir für ein Objekt haben, abhängig ist vom Wert des Objektes. Also wie viel du etwas liebst oder lieben sollst, ist abhängig von wie viel dieses Objekt wert ist. So. Deshalb sagt übrigens auch Jesus, ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus sagt nicht, du sollst deinen Nächsten lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Ja. Fordert er gar nicht von dir. Er sagt einfach, pass mal auf, dein Nächster ist im Ebenbild Gottes so wie du. Lieb ihn einfach so sehr, wie du dich selber lieb hast. Du liebst ihn gemäß dem Grad seiner Würdigkeit. Die Feinde, sagt, Feindesliebe ist ein Befehl, ja, im Neuen Testament. Wir müssen unsere Feinde lieben. Aber Jesus sagt nie, liebe deine Feinde von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand. Das ist gar nicht notwendig. Es reicht vollkommen aus, den Feind anzugucken und zu sagen, ich war mal ein Feind Gottes, Gott hat mir Gutes getan. Also ahme ich Gott jetzt als Christ nach, als Nachfolger von Jesus. Und tu, obwohl ich ihn nicht mag, du musst ihn noch nicht mal mögen, ja, tu ihm trotzdem Gutes. Es wäre ja völlig moralisch unsinnig, dass Gott von uns verlangen würde, dass wir den Nächsten lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verstand. Und es wäre moralisch eine Katastrophe, wenn Gott zu sich selber sagen würde, liebe mich wie dich selbst. Wenn die Feinde lieben mit ganzem Herzen zu wenig ist, dann ist Gott lieben, so wie du dich selbst zu viel ist, dann ist Gott lieben wie dich selbst einfach viel zu wenig. Weil der Grad der Liebe für Gott ist abhängig vom Wert des Objektes. Und weil Gott in einer anderen Kategorie ist, unendlich erhaben als alles, was es gibt, wenn du das ganze Universum zusammennimmst, an Wert, was das Universum wert ist, den Wert eines jeden Menschen, eines jeden Engels zusammengeballt und vergleichst mit dem allmächtigen Gott, dann ist alles, was es außer Gott sonst noch gibt, im Vergleich nichts und weniger als nichts an Wert dessen, den er besitzt. Und deshalb sagt er, weil ich so einmalig, genial und unübertrefflich bin, liebst du mich mit allem, was du hast. Nie wird Gott zu dir sagen und sagen, weißt du was, jetzt hast du wirklich alles ausgegossen von mir, jetzt reicht's. Es reicht nie, ja. Es heißt nicht, dass Gott unzufrieden mit uns ist, aber es ist nie zu viel. Der limitierende Faktor unserer Gottesliebe ist nicht die Würdigkeit von Gott, sondern ist unsere Endlichkeit. Wir werden ihn nie in dem Maße lieben, ja, weil wir begrenzt sind, weil wir endlich sind, wie es eigentlich, naja, wie soll man das jetzt sagen? Ich muss diese Balance halten, um auf der einen Seite zu sagen, wie unendlich würdig Gott der Liebe ist und auf der anderen Seite aber trotzdem sagen, dass es völlig ausreicht, dass das, was wir jetzt geben, dass es Gott wohlgefällig ist. So, wir lieben Gott gemäß dessen, was er ist, gemäß der Würdigkeit seines Objektes. Und jetzt passiert Folgendes, ja. Deshalb, weil er so würdig ist, ist Liebe für Gott nicht etwas, was du produzierst. Ja, also den Herrn lieben funktioniert nicht so wie, ich weiß nicht, naja, die Älteren unter euch kennen so DDR-Comics, ich glaube, da gab es irgend so einen Comic, Fix und Foxy oder irgend sowas, ja, und die haben so eine Regenbogenmaschine entdeckt. Und da konntest du an einer Kurbel drehen und da kam ein Regenbogen raus. Ja. Liebe für Gott ist nicht so eine Kurbel, die du drehst, ja, und dann du aus dir selber etwas produzierst, ja, was du dann Gott gibst. Liebe für Gott funktioniert Folgendes. Weil er so unendlich würdig ist, ist Liebe für Gott eine Reflexion dessen, was du an ihm entdeckst. Das heißt, wenn du Gott lieben willst, produzierst du nicht etwas aus dir heraus, sozusagen, ich gebe dir mal was, ich weiß nicht, wo ich es herhole, irgendwie aus den innersten Tiefen meiner selbst, sondern du guckst zu ihm und sagst, zeig mir, wer du bist. Und dann öffnet er so ein Stück, ja, keine Ahnung, den Vorhang, du guckst so rein und dann, jeder weiß es, jeder hat es von uns schon erlebt, es geht automatisch, ja, da muss man nichts tun, ja, du merkst plötzlich, Gottes Güte ist da und du sagst, oh, deine Güte ist so gut, oh, du bist zum Kuscheln, Gott, oh, ja. Es ist die Reflexion dessen, was wir sehen. Und so funktioniert übrigens Liebe Gottes. Und ich habe es euch als Beweis mitgebracht in der Bibelstelle. 1. Petrus. Folie? Gut, super. Reicht, den Anfang sparen wir uns. Da schreibt Petrus, darin freut ihr euch riesig, die ihr jetzt ein wenig traurig seid in mancherlei Schwierigkeiten. Aha, auch bei den ersten Christen ging nicht alles glatt. Damit die Bewährung eures Glaubens zur Ehre des Gottes geschehe. Und jetzt passiert Folgendes. Achtung. Welchen ihr nicht seht und doch liebt. Und jetzt wird erklärt, wie Liebe funktioniert. An welchen ihr jetzt glaubt, ohne ihn zu sehen, an dem ihr euch freut mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das heißt, was Petrus uns hier erklärt, einen Gott lieben, den wir nicht sehen können, bedeutet praktisch ihm zu vertrauen, obwohl wir ihn nicht sehen, und ihn zu genießen, unsere Freude daran zu haben. Das heißt, Gott lieben ist nicht irgendwie eine Anstrengung, wo du sagst, oh, ich muss jetzt mal was machen, sondern Gott lieben ist das bewusste Ausstrecken, zu sagen, ich will dich genießen, ich will dich spüren, schmecken, sehen, erleben, und ich will, dass sozusagen, nachdem ich diesen Genuss in meinem Herzen habe, die Reflexion zu dir kommt und sagt, du bist es würdig, mein Gott, dass ich dich anbete. Gott lieben funktioniert primär auf diese Art und Weise, dass du dich positionierst und dein Herz sozusagen vor dieses Feuer Gottes stellst und sagst, scheine drauf, ich brauche dein Licht zuerst, damit die Reflexion der Liebe zurückkommt. Habt ihr das so ein bisschen verstanden, was ich sagen will? Ja, nein, vielleicht. Gut. Gott lieben bedeutet, ihn zu genießen. Gott lieben bedeutet, sein Herz auszustrecken und zu sagen, zeig mir das, dass ich mitgenommen werde in diese Begeisterung für dich. Ich erzähle euch einen kleinen Trick, wie das bei mir funktioniert. Also nicht immer, aber was ich mache, wie ich mich in gewisser Weise positioniere, um damit reingenommen zu werden. Wenn hier das Lobpreisteam vorn steht und anfängt zu spielen, gibt es diese Tage, wo der erste Akkord gespielt wird, ja, und ich spüre sofort in meinem Herzen, oh Jesus, du allein bist genug, ja, und es geht sofort los. Und dann, ja, völlig unabhängig vom Lobpreisteam oder vom Tag oder wie auch immer, man kann sich erklären, ja, gibt es diese Tage, ja, die spielen schon das vierte Lied, ja, und ich denke mir, meine Güte, ist das lange heute, ja. Und ich habe mir einfach angewöhnt, diese Zeit nicht zu verschwenden. Und wenn du mich beobachtest, wirst du Folgendes sehen. Ja? Wenn es diese Zeit gibt, wo ich nicht sofort mitgerissen werde, nehme ich meine kleine Bibel raus und ich erinnere mich an das, was mich als letztes in der Bibel lese, am meisten angesprochen habe, wo ich dieses Huff gespürt habe von Gott. Ja? Und dann nehme ich dieses Ding, halte das hier so hin und sagst so, okay Gott, jetzt los nochmal. Wie war das, als ich gestern das gelesen habe? Wie war dieses Gefühl, ja, dieses vor Gott stehen? Ist mir völlig egal, was die spielen. Ja, ich erwarte von Josua nicht, dass er in meinem Leben was bewirkt, was eigentlich nur Gott in der persönlichen Kommunikation mit mir bewirken kann. Ja, ich lasse den Josua spielen, ich genieße das Spielen, ja, und dann nach einer Weile plötzlich merke ich so, kommt dieses so, der Herr umgibt mich mit Rufen der Befreiung. Ja, und dann denke ich so, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ja. Und dann brauche ich es irgendwann nicht mehr, weil ich mitgenommen wurde, und dann reicht der Text aus und sagst du, oh ja, Gott, du allein bist genug, ja. Und es ist einfach nur so als Tipp, ja, das ist jetzt nicht so diese, so spricht der Herr, ist, so funktioniere ich. Vielleicht hilft es dir, wenn du irgendwo hinkommst, ja, und der Lobpreis nimmt dich nicht gleich mit. Erwarte nicht, wenn du irgendwo zum Lobpreis hingehst, zu sagen, nur mal sehen, was die mir heute so bieten. Ja? Mal sehen, ob die meine Lieblingslieder sind, mal sehen, ob sie es schaffen, mal sehen, ob sie gut sind. Es ist doch unabhängig, ob sie gut sind. Ja? Du musst kommen mit dieser Einstellung, Gott, ich habe Sehnsucht, ich habe Hunger nach dir. Ja? Und wenn das Lobpreisteam das nicht schafft, dann bist du dran. Ja? Dann bist du dran, zu Gott zu kommen und das zu nehmen, was dich anspricht und in die Gegenwart Gottes bringt. Okay. Weil man Gott nur lieben kann, indem man ihn genießt, indem man sozusagen seine eigene Liebe spürt, seine eigene Liebe merkt, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ein paar Leute gefragt und habe sie gefragt, wie erlebst du das? Wie erlebst du die Liebe Gottes? Weil eine Sache ist klar, ja, du kannst Gott nur zurücklieben in dem Maße, wie du seine Liebe selber spürst. Du kannst nur zurückreflektieren. Ja? Also der Mond kann immer nur das reflektieren, was erst da drauf scheint. Der Spiegel kann immer nur das weitergeben, was zuerst drauf passiert. Ja? Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Wir haben damals in so einem DDR-Block gebaut, ja, und meine Eltern hatten im Wohnzimmer so einen riesigen Spiegel, ja, der hat gerade so im Flurwand gepasst, irgendwie, keine Ahnung, meine Mutti ist irgendwo da, so mal einen Meter, mal 2 Meter, ja, Und meine Eltern wussten das nicht, ja, aber wir haben diesen Spiegel genommen, ja, in den Ferien, sind auf den Balkon, ja, und haben und haben dann die Sonne und dann unten die Leute erschreckt, ja, die im Aber du kannst nur an Gott zurückreflektieren, ja, es funktioniert ja nur, wenn die Sonne scheint, ja. Wenn es so Novemberhimmel ist, keine Sonne scheint, gibt es auch nicht zurück zu reflektieren. Und so ist das mit Liebe Gottes. Du kannst nur zurückreflektieren, was du zuerst selber von ihm erlebst und wie du seine Liebe spürst. Und deshalb habe ich einfach ein paar Leute gefragt. Und vielleicht können die Leute, die ich gefragt habe, einfach schon mal nach vorkommen. Und ich möchte diese Leute einfach mal fragen, so als Tipp, ja, was machst du denn? Wie erlebst du die Liebe Gottes? Wie positionierst du dein eigenes Herz, dass du das erlebst, dieses, wow, ich mag ihn. Und ich glaube, wir brauchen noch ein paar Frauen und ich gucke gerade nach ein paar Frauen, die so ganz spontan sind. Und ich dachte vielleicht, Claire und Bridget wären echt super klasse, oder? Kommt ihr einfach noch mit nach vorne? Super. Okay, Jungs. Und Frauen. Wie erlebt ihr die Liebe Gottes? So, wenn ihr einen Tipp jemandem weitergeben könntet und jemand sagt so, wie mache ich denn das? Wie erlebe ich denn das? Wie connecte ich mit Gott? Wie ist das bei euch? Fangen wir gleich mal mit bei Uwe an.
Ja, ich tick ja anders wie der Dirk und habe für mich so eine Strategie entwickelt. Ich hab immer so das Bild eines Liebespaares, was auf einer Parkbank sitzt. Und das kann stundenlang abends auf der Parkbank sitzen, den Sternenhimmel anschauen und sie sagen nichts zueinander. Sie lesen nicht in ihren gegenseitig schon geschickten Liebesbriefen und meditieren darüber, sondern sie umarmen sich einfach und sitzen und genießen sich. Und das versuche ich mit Gott zu machen, möglichst täglich. Dass ich da sitze und sage, Gott, nur du und ich. Nur du und ich. Ich lese keine Bibel, es ist keine stille Zeit. Und ganz, 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 ganz wichtig, ich erwarte nicht, dass Gott mit mir spricht. Ich will mich überhaupt nicht unter Druck setzen und 99,8% spricht er nicht mit mir oder ich höre es nicht. Und ich stehe dann auf nach dieser Zeit, ich habe da auch keine Uhr, sondern einfach nur du und ich und empfinde, Gott ist da. Das war eine Qualitätszeit zwischen mir und dir, ohne jeglichen Druck von stille Zeit, von Hören auf Gott, sondern einfach du und ich. Und manchmal spricht er auch oder er spricht viel und ich höre es dann sogar manchmal. Also das ist so diese, weil ich denke, wenn in Matthäus 6, Vers 6, wo steht, wenn Jesus sagt, geht in ein Kämmerlein und schließt zu, dann ist das ja das Kämmerlein gemeint, was in dem Haus ist, was in der Mitte war, wo auch die Nahrungsmittel aufbewahrt wurden. Und man kam von außen nie richtig ran. Man musste also erst andere Zimmer überwinden, um reinzukommen. Und so denke ich, dass jeder von uns, ich auch und jeder von euch auch, irgendwas im Herzen hat, in dem Bild gesprochen Kämmerlein, wo nur du und Gott reinkommst, wo kein Mobbing reinkommt, wo keine Beleidigung reinkommt, wo nichts anderes reinkommt, nur du und Gott. Und ich sage, Gott, ich will mit dir jetzt in diesem Kämmerlein sein. Und da reicht das, ist meistens so um die 20, 30 Minuten sitze ich da und da reicht eine Splitsekunde aus, wo ich mit Gott zusammen bin, nur ganz wenig. Und das ist ganz wunderbar. Es kommen Gedanken, die kommen und gehen wieder. Die lasse ich einfach so wie Wolken vorbeiflattern. Ich schreibe da nichts auf, auch wenn sie ganz wichtig sind, dann wird es eben einfach nie. Und dann ist es eben vorbei. Gott hat es geschafft, diese Welt zu erschaffen ohne mich. Dann geht das auch noch weiter ohne mich. Nur mit ihm zusammen, wie ein Liebespaar.
Okay, machen wir gleich mal Niklas weiter. Bei dir ähnlich oder anders?
Ja, wahrscheinlich auch ganz anders, weil jeder anders eben ist. Wo ich habe zur Zeiten, die ich so genieße, wenn ich an der Elbe entlang spaziere. Und zwar nicht oben an der Wiese, sondern direkt am Wasser unten. Und wenn ein bisschen mehr Wasser ist, ist das immer schade, weil ich dann nicht auf diesen Steinen, auf diesen grünen, nassen Steinen herumspazieren kann. Ich tue das so gerne. Es hat auch mit meiner Herkunft zu tun. Ich bin in der Nähe vom Inn aufgewachsen, in Tirol. Und da war ich oft am Ufer, oft am Ufer gespielt. Und heute genieße ich die Zeit, wenn ich da so vom Blauen Wunder Richtung abwärts dann so spaziere am Ufer entlang, dann kommen mir so viele schöne Gedanken in den Sinn. einfach das Wasser. Dann denke ich oft so, das Wasser in der Bibel, ja, so symbolträchtig, oder das Ufer. Und Jesus ging auch einmal am Ufer und berief die Jünger. Oder der Sturm oder das Schiff, wenn die Schiffe vorbeifahren und so. Und da gehe ich einfach ins Gespräch mit Jesus und sprich mit ihm und höre zu und lass mich wieder inspirieren, was mich gerade jetzt da begegnet. Oder wenn Leute vorbeigehen oder wenn ich die Enten sehe. Also ich bin sehr stark mit der Natur in dem Augenblick. Und da lasse ich mich einfach total inspirieren. Mhm. Und wenn ich dann wieder zurückgehe, merke ich, wie meine Seele Frieden findet und einfach zur Ruhe gekommen ist. Und dann denke ich mir, wow, jetzt gehe ich dann wieder nach Hause zurück, wo ich wohne. Und dann mache ich das und das. Aber ich freue mich dann schon wieder auf das Neue oder auf den nächsten Tag. Also das sind so Zeiten, wo ich denke, wow, so Auszeiten, ja, so Klammer auf Klammer zu, so dazwischen. Und das mit Jesus, mit meinem Freund und Liebhaber und Gott und König und Herrn. Ja.
Okay, also bei Uwe ist es die Ruhe, bei dir ist die Natur. Josa, wie ist es bei dir?
Ja, ich habe nie ganz so viel Zeit zum Spazieren gehen, deswegen. Ja, aber Gott ist so groß und so gut, dass er mir trotzdem immer wieder diese Begegnungen schenkt. Und bei mir ist es ähnlich wie bei dir, dass es mit der Natur zu tun hat. Also wenn ich mit dem Fahrrad auf Arbeit fahre am Morgen, dann fahre ich ungefähr 3 Minuten, 20 Sekunden durch einen großen Garten quer durch. Und meistens passiert es dort, dass ich irgendwas sehe.
Ich habe nicht angeben, das Zeugnis erzählen.
Ja, nein, ich will damit nur sagen, es ist relativ kurz. Es ist relativ kurz. Und dann sehe ich, also zum Beispiel jetzt, letzte Woche war Sonnenaufgang und die Sonne schien so durch den Nebel durch und ich kam dann in diesen Lichtkegel rein. Und dann habe ich mich rumgedreht und ich weiß noch, ich habe so, boah, Alter, so ungefähr bin ich vorbeigefahren und dann, das ist sofort in Gebet umgeschwungen und ich sage, Gott, du bist so groß, das sieht so gut aus, das, wie du dir das wieder ausgedacht hast und ich darf hier durchfahren. Und dann bin ich total happy und dann fahre ich weiter, am anderen Tag sehe ich die Blätter im Herbst oder so. Und du siehst, da ist jedes ein bisschen anders von der Farbe. Und das ist einfach diese Größe und diese Mächtigkeit Gottes auf der ganzen Breite. Das kann auch sein, dass ich meine Schüler angucke und sehe, die sehen alle unterschiedlich aus oder sowas. Wo man einfach sieht, Gott ist so groß, so kreativ und es strotzt nur so von Ideen und von Dingen. Und dann kommt meistens der nächste Gedanke, dass ich denke, ja, und du bist eigentlich hier so klein und so unbedeutend. Oder wenn ich das Gewitter höre und das donnert übelst laut gestern. Ich bin so erschrocken und ich dachte, oh Gott, du bist so groß. Also wenn sie das donnern bloß mal, was wäre, wenn du hier selbst kommen würdest, da würde alles zusammenbrechen. Und dann sehe ich mich selbst und dann sehe ich so wirklich, wie ich so immer kleiner werde in meinem Denken und denke, ah, du bist so, so eigentlich unbedeutend. Und trotzdem hat Gott sich entschieden, Jesus zu schicken für mich, damit ich frei sein kann und mit ihm zusammen sein kann. Und das ist für mich die größte Offenbarung seiner Liebe, die ich eigentlich kriegen kann. Also wenn ich zuerst irgendwie seine Größe erkenne, dann sehe, wie klein ich eigentlich selbst bin und dann den Schritt weiter denke. Aber trotzdem hat er sich entschieden, für mir seine Liebe zu zeigen und dann ist der Tag gerettet.
Okay, ja. Super.
Can you say it in English?
You can translate.
Wer übersetzt? Bist du übersetzt?
You can.
Okay.
Alles. For me, quite often it starts in worship, where I can worship in complete abandon, from the top of my head to my feet, to just completely give my whole self into worship.
Also bei mir passiert das in der Anbetung, wenn ich singe, dieses hingegeben sein, so von ganz oben, vom Kopf bis zu den Zehen, einfach nur zu sagen, so, da merke ich das.
Or how I really, really experience God's love, and it's when I go jogging.
Wenn ich jogge, erlebe ich auch Gottes Liebe.
There, when you're going up the hard hills or you're really pushing for the last kilometer, then suddenly I'll be in and I'll turn worship music really loud in ears and I'll just experience God's love so come over me completely and then that hill, I don't even notice the hill anymore.
Also das ist, wenn ich jogge und so an dem letzten Streckenabschnitt bin und das den Hügel hochgeht. Wo man nochmal so richtig alles geben muss, um das zu schaffen. Und ich dann einfach den Lobpreis anhab und das so richtig laut mache und ich mich einfach so dahin gebe, merke ich plötzlich, dass mir das oft passiert, dass ich das dass ich den Hügel schaffe, ohne das so zu merken, wie die Anstrengung da war.
And that's also when God speaks to me.
Und das ist der Moment, wo Gott zu mir spricht.
Yeah, I think also I've really, really learned to enjoy my coming home from in the bus at late at night.
Ich genieße das auch, wenn ich spät mit dem Bus nach Hause komme.
After home group or youth group or whatever.
Nach Hauskreis oder Jugend.
And where we live in Paprec. There's just clean air and there's nobody out in the streets at 10, 11, 12, 1 in the morning.
Da ist wirklich so richtig frische Luft im Paprec, da wir wohnen, und es ist einfach niemand da.
And there I start singing or whistling at the top of my voice.
Und wenn ich dann singe oder pfeife.
And I take my time to get home. It's a 5-minute walk, but sometimes I take 10, 15 minutes
and enjoy the stillness. Manchmal brauche ich eigentlich nur 5 Minuten, um nach Hause zu kommen, aber ich nehme einfach manchmal meine Zeit und dann dauert das 10 Minuten oder 15 Minuten.
And sometimes I just enjoy the stars or the rain, and yeah, that's when I really also just spend time with God and just enjoy his presence.
Und manchmal genieße ich einfach nur die Sterne oder den Regen, und das ist einfach, wo ich so Gottes Gegenwart spüre und erlebe und in seiner Gegenwart verbringe.
Where I really experience God's love is when I see or I hear children laughing.
Wo ich Gottes Liebe richtig merke, ist, wenn ich das sehe oder höre, dass Kinder lachen.
I can hear it in somebody's home or when I go past the school.
Wenn ich bei jemandem zu Hause bin oder bei einer Schule vorbeigehe.
And of course, as my children have grown older, when I see them laughing with the most ridiculous things, then it really gives me God's pleasure.
Jetzt sind zwar meine Kinder gewachsen, aber als sie klein waren und manchmal sie gelacht haben über die, ja, es gab eigentlich gar keinen richtigen Grund, aber sie einfach nur gelacht und gegiggelt haben, dann hat mir das ein richtig so Wohlgefallen in mir ausgelöst.
And the second place is also when I run.
Und für mich ist auch, wenn ich renne.
I just think it's a miracle that I can run.
Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt rennen kann.
And I experience God's love there.
Und ich merke richtig Gottes Liebe.
This morning when I ran, I saw some horses, some squirrels and some llamas.
Als ich heute früh gerannt bin, habe ich Pferde, Eichhörnchen und Lamas.
Yeah, in Paprec, wow. They had llamas. And I really experience God's love in nature,
ja,
as well.
Und ich merke auch so Gottes Liebe in der Natur. Okay, danke. Und Dan, wie ist es bei dir? Lamas oder?
Nee, also auch Musik, wilde Musik, vor allem laut. Und was ich auch noch mag, ist Kraft. Also ich mag es, wenn es stürmt und wenn es donnert und so, wie Josua schon sagte, aber am meisten, wenn es stürmt, am Meer zu sein. Also so richtig dieses Umblasen lassen, also so Art von Naturgewalten, die andere fürchten, die bringen mich eigentlich zur Begeisterung, weil ich einfach sehe, wie groß Gott ist. Aber im Alltag, das hat man ja alles nicht normalerweise im Alltag, aber was mich im Alltag richtig begeistert ist, ich habe bei der NVA gelernt, mich mittags hinzulegen. Das war Teil davon, jedenfalls von dem, was ich gedient habe. Als Christ habe ich das dann so gemacht, also als ich mit Gott unterwegs war, dass ich dann mir irgendeinen Gedanke genommen habe. Meistens habe ich irgendwas gelesen oder irgendwas hat mich beschäftigt und habe mich dann hingelegt und darüber nachgedacht. Und oftmals bin ich einfach auch eingeschlafen. Aber dann ging es zum Teil auch weiter, nicht immer. Manchmal habe ich auch einfach nur geschnarcht. Aber zu liegen und darüber nachzudenken, das ist über bestimmte Dinge, die Sachen, die sind wirklich tief gegangen. Und es sind zwei der für mich wichtigsten Botschaften, die ich auch schon mal gebracht habe, die sind im Traum entstanden. Einfach dadurch, dass ich im Liegen, im Schlafen einfach über Dinge nachdenke und wie gesagt, ich habe gar nicht den Anspruch, dass ich darüber wach bleibe, wo Gott so tief Dinge in mein Herz getan hat, dass die einfach so real und so wahr sind, dass du mir auch Kinder nehmen kann.
Okay, super. Danke, dass wir so ein bisschen in euer Leben reingucken konnten. Danke für die coolen Tipps. Ich möchte euch nur noch mit einer Sache nach Hause schicken. Und das ist so ein kleines Video. Unsere Fähigkeit oder deine Fähigkeit, Gott zu lieben, ist direkt abhängig davon, ob du dir sicher bist, dass Gott dich liebt. Deine Fähigkeit, Gott zu genießen, ist direkt proportional dem Bewusstsein, wie Gott dich genießt und Gott dich kennt. Ja? Du kannst Gott nicht lieben, wenn du dir unsicher bist, ob er dich mag. Und deshalb möchte ich euch einfach so als letztes heute so ein Stück Video mitgeben, was so, ich denke, nur so als Inspirationsgedanke, und ihr dürft dann entweder an die Elbe zu den glitschigen grünen Steinen oder zu den Lamas nach Papritz gehen, ja, und dürft da mal drüber nachdenken, ja. Aber nehmt das einfach mit zu euch nach Hause und verstärkt eure Bewusstsein, ja, dass Gott dich mag. Gott kennt den Unterschied zwischen einem Rebellen und jemanden, der einfach schwach ist. Er weiß, dass du ihm wohlgefällig leben willst. Noch nicht. Die Technik will schon nach Hause. Ich verstehe den. Ja. Ja, Gott weiß, dass du ihm wohlgefällig leben willst. Und wenn du es manchmal nicht schaffst, hört er nicht auf, dich zu genießen. In Zephania Kapitel 3, Vers 17 steht, dass Gott über dich frohlockt mit Frohlocken. Und dieses kleine Video zeigt eine sogenannte Sonneneruption. Ja, du musst dir die Liebe, die heiße Liebe Gottes für dich vorstellen. Ja, und manchmal, ja, weil das so kontinuierlich brennt und ein Feuer für dich in seinem Leben ist, ja, ist es zu viel des Guten und die Sonne wirft einfach in so einer Massenexplosion, ja, ein Stück von sich selbst ins All. Das nennt man eine Sonneneruption. Und das ist so ähnlich wie, als wenn 160 Milliarden Megatonnen an TNT gezündet werden. Ich weiß, das bringt das alles in eine völlig neue Perspektive. Okay, dann lass uns das einfach angucken. Okay, das ist Gottes Liebe für dich. Okay, das hat die NASA aufgenommen, dieses plötzlich entsteht da so ein übernatürlicher Bogen, so ein Heraussprühen von Kraft und Energie. Okay, und jetzt im Vergleich, dieser kleine Punkt, das bist nicht du, sondern das ist die Erde. Guck mal, wie gewaltig das ist. Okay, wenn du jemals wieder Zweifel hast, ja, wie Gott über dich fühlt, denk an die Sonneneruption. Vater, wir danken dir für dieses Vorrecht, als deine Kinder sein zu dürfen, dich lieben zu dürfen. Du bist es wirklich wert, dass wir alles, was wir geben, alles, was wir haben, dir hingeben. Und Vater, wir bitten dich, dass du einfach die nächsten Wochen und Monate uns daran erinnerst, dass dein Herz brennt, dass es überfließt mit Liebe zu uns und dass, wenn wir es spüren in unserem Leben, es uns leicht fällt, dich zu lieben mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen und mit ganzer Kraft. Amen.